Unser heutiger Redner hat es mir leicht gemacht, ihn vorzustellen, denn er hat sich vor kurzem selber vorgestellt und dies derart treffend und wohl formuliert, dass ich ihn nur zitieren muss. Also, nachdem Harald Hartung im Oktober vergangenen Jahres den von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt alle 2 Jahre vergebenen Johann Heinrich Merck-Preis für literarische Kritik und Essay erhalten hatte, sagte er in seiner Dankrede, er habe sich daran gewöhnt, Verschiedenes nebeneinander zu tun, nämlich, ich zitiere, Gedichte schreiben, Kritiken, Essays und ich tue es gern, ich bin Kritiker und Poet dazu. Diese Passage, so kurz sie ist, hat es in sich. Sie steckt voller Bezüge und ist darin typisch für die Texte Hartungs, egal welchen Genres. Kern der Passage ist die Formel Kritiker und Poet dazu. Denn darin, Sie werden es sicher alle gemerkt haben, ist eine literarhistorische Anspielung enthalten, der, wie ich meine, nachzugehen sich lohnt. Angespielt wird damit auf einen deutschen Dichter des 16. Jahrhunderts, auf Hans Sachs, der, wie Sie alle wissen, nicht nur Dichter, sondern auch Schuster war, der also ein Dichterhandwerker bzw. Handwerkerdichter oder kurz ein Poeta Faber war. Was Sachs als einem angesehenen Angehörigen des Nürnberger Stadtbürgertums Grund für ein großes Selbstbewusstsein war, hat ihm in späteren Jahrhunderten geschadet. Zumal das aufgeklärte 18. Jahrhundert hatte in erster Linie Verachtung für den dichtenden Schuster übrig. Aus dieser Zeit stammen auch die Spottverse, die vor allem durch Wagners Meistersinger von Nürnberg berühmt geworden sind. Sie alle kennen sie. Hans Sachse war ein Schuhmacher und Poet dazu. Wenn Hartung dies nun aufgreift und auf sich anwendet, macht er einerseits deutlich, dass er die Einheit von Dichter und Kritiker ebenso programmatisch und selbstbewusst für sich in Anspruch nimmt, wie seinerzeit Sachs die Einheit von Dichter und Schuster. Andererseits aber tut er dies im Gegensatz zu Sachs nicht ohne Ironie. Und diese Ironie ist, ähnlich wie die bereits erwähnte Vielfalt der Bezüge, überaus typisch für die Texte Hartungs, egal welchen Genres. Hartung wurde einmal als ein Lehrer der Lakonie bezeichnet. Ich meine, ein Lehrer der Ironie ist er auch. Sie sehen, wie viel in der Formel Kritiker und Poet dazu steckt, und das war noch nicht alles. Zunächst aber ist hinzuzufügen, dass Hartung in der bereits angeführten Dankrede zur Beschreibung seiner gewissermaßen zweipoligen Schreibexistenz auch andere Begriffe verwendet hat. So den aus der Politik entlehnten Begriff der Personalunion, den er aber ebenfalls sogleich ironisch relativierte, indem er darauf verwies, dass der Dichterkritiker gerade keine Doppelmonarchie regiere, sondern vielmehr ein Johann ohne Land sei. Die wissenschaftliche Begriffsvariante schließlich ist der so gelehrt wie gewichtig klingende Kritikopoet. Auch in diesem Begriff meine ich aber etwas Ironie zu vernehmen. Gleichgültig, welchen Begriff man nun wählt, sicher ist, dass der damit bezeichnete Autorentypus in Deutschland selten ist. Anders als etwa in den angelsächsischen Ländern gab und gibt es hierzulande nur wenige Kritikopoeten. Einer davon war Walter Höllerer, dessen Nachfolger Hartung in mancher Hinsicht ist. So hat er zum Beispiel das legendäre 1963 von Höllerer gegründete literarische Kolloquium Berlin von 1983 bis 1986 als ehrenamtlicher Direktor geleitet. Und er hat auch Höllerers nicht minder legendäre, zuerst 1965 herausgegebene Textsammlung Theorie der modernen Lyrik in einer erweiterten Neuauflage vorgelegt. Ein anderer deutscher Kritikopoet ist Heinrich Detering, der wiederum in mancher Hinsicht als Nachfolger Hartungs gelten kann. Und dann eben Harald Hartung selbst, der nun schon seit mehreren Jahrzehnten der deutsche Kritikopoet schlechthin ist, eine Autorität zuerst auf dem Gebiet der Lyrikkritik und mittlerweile auch auf dem der Lyrik. Es spricht, finde ich, für den deutschen Literaturbetrieb, dass eine solche Doppelrolle heute nicht nur möglich ist, sondern auch angemessen gewürdigt wird. Ich zitiere Heinrich Detering, der in seiner bei der Verleihung des Merck-Preises gehaltenen Laudatio Hartung wie folgt charakterisiert hat. Dieser Gelehrte ist einer der wichtigsten Lyriker in der gegenwärtigen deutschen Literatur. Und dieser Lyriker ist einer der gelehrtesten Kenner, der scharfsinnigsten Analytiker und sicher der souveränste Vermittler lyrischer Weltliteratur, die wir haben. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Stattdessen möchte ich noch einmal auf die Formel Kritiker und Poet dazu zurückkommen. Denn neben allem anderen ist darin auch noch ein versteckter Hinweis auf ein formales Prinzip enthalten, das für den Lyriker Hartung von großer Bedeutung ist. Das Prinzip des Silbenzählens. Diejenigen von Ihnen, die vor einem Jahr die Münchner Rede Heinrich Deterings gehört haben, wissen es. Es gibt in der Geschichte der deutschen Lyrik eine Traditionslinie, die zwar eher am Rande verläuft, über die Jahrhunderte aber immer wieder einmal ins Zentrum rückte. Eine prosodische Tradition, die entgegen dem metrischen Mainstream die Verse nicht nach der Abfolge von Hebungen und Senkungen reguliert, sondern nach der Anzahl der Silben. Hartung nun steht in dieser Tradition und einer seiner Vorgänger ist kein anderer als der erwähnte Hans Sachs. Zwar hat Hartung dieses Prinzip nicht von ihm, sondern von englischsprachigen Lyrikern wie Auden und Sylvia Plath gelernt, doch ist er sich des literarhistorischen Zusammenhangs natürlich bewusst. Damit komme ich zur Biografie Harald Hartungs, der 1932 in Herne, Westfalen, geboren wurde, wo er auch Teile seiner Kindheit verlebte. Nach dem Abitur hat er Germanistik und Geschichte studiert, unter anderem hier an der LMU. Nach dem Studium war er zunächst als Lehrer tätig, dann als Dozent und schließlich von 1971 bis 1998 als Professor für deutsche Sprache und Literatur an der TU Berlin. Gedichte, Essays und Kritiken publiziert er regelmäßig seit 1960. Sein erster Gedichtband erschien 1970 und trug den wunderbaren Titel Hase und Hegel. Dem folgten etliche weitere, die 2005 in Aktennotiz meines Engels zusammengefasst wurden. In diesem Jahr ist noch Winterland hinzugekommen, auf diesen Band werde ich gleich noch einmal zurückkommen. Dem Prinzip der Personalunion entsprechend erschienen parallel zu den Lyrikbänden Essaybände. Im Jahr 1975 experimentelle Literatur und konkrete Poesie, 1985 deutsche Lyrik seit 1965, 1996 Masken und Stimmen und zuletzt 2007 ein Unterton von Glück über Dichter und Gedichte. Dazu kommen einige von Hartung betreute Werkausgaben, etwa die Gedichte Georg Heims und Erich Kästners. Unbedingt müssen hier auch noch zwei von ihm herausgegebene Anthologien erwähnt werden. Luftfracht, internationale Poesie 1940 bis 1990 und Jahrhundertgedächtnis, deutsche Lyrik im 20. Jahrhundert. Hätte man von der Lyrik des 20. Jahrhunderts nichts als diese beiden Anthologien, man könnte sich dennoch ein gutes Bild von ihr machen. Im Lauf der Jahre wurde Hartung, der sowohl der Darmstädter als auch den Mainzer und Berliner Akademien angehört, vielfach mit Preisen ausgezeichnet, so unter anderem 1989 mit dem Annette von Droste-Hülshoff-Preis, 2002 mit dem Preis der Frankfurter Anthologie, 2004 mit dem Würth-Preis für europäische Literatur und im vergangenen Jahr eben mit dem Merck-Preis. Und nun zum Thema des heutigen Abends. Der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs, wie sie der bekannteste Dichter estnischen Ursprungs, Robert Gernhardt, bekanntlich genannt hat. In seinen Frankfurter Poetikvorlesungen aus dem Jahr 2001, in denen er sich übrigens auch ausgiebig mit Thesen Hartungs auseinandersetzt, hat Gernhardt sich über die bemerkenswerte Vitalität des Sonetts zu Beginn des neuen Jahrtausends folgendermaßen geäußert. Zitat: Auf wundersame Weise hat das Sonett die Sonettwut des 19. Jahrhunderts und den Sonettmissbrauch des 20. überstanden. Nicht zuletzt dank heller und schneller Dichter, die den alten Sonettenschlauch prallvoll mit neuem Wein abfüllten, ohne das Gefäß nach Günter Grass-Manier dem eigenen Belieben zu unterwerfen und damit der Beliebigkeit auszusetzen. Auch wenn Gernhardt damit vor allem sich selbst gemeint haben dürfte, sind diese Worte überaus treffend und wie gemünzt auf einen anderen Sonettdichter unserer Tage, auf Harald Hartung, der sich für diese Form schon seit langem interessiert. Auch in seinem jüngsten Gedichtband Wintermalerei sind Sonette in nicht kleiner Zahl enthalten. Sonette, die die Variabilität dieser Form voll ausspielen und von denen darum keines dem anderen gleicht. In Wintermalerei hat Hartung also gewissermaßen nebenbei den State of the Art in Sachen Sonett vorgeführt. Es scheint mir nun bezeichnend zu sein, dass sich nach dem Lyriker Hartung jetzt auch der Kritiker Hartung mit dem Sonett beschäftigen wird. Wiederum ist bei ihm das eine, also nicht ohne das andere zu haben, die Produktion nicht ohne die Reflexion und umgekehrt, wieder berühren sich die beiden Pole dieser doppelten, aber dennoch eine Einheit bildenden Schreibexistenz. Und wir können uns glücklich schätzen, dabei zu sein. Herr Hartung, Sie haben das Wort.